Für mich ist er eigentlich das Beste, was im Alpenverein sein kann.
Es war ein Glücksfall für die Erschließung der Ostalpen, weil mit der Initiative vor allem von Stüdel Hütten und Wege gebaut wurden.
Ja, da werde ich dann natürlich verehrt. Ja. Der Glocknervater, Vater Stüdel und so weiter. Das hat schon sehr patriarchale Formen.
Und ich habe ein paar Dinge aufgeschrieben, die seine Lebensphilosophie waren und die Mut geben. Nämlich nicht verzweifeln, sondern anpacken. Bescheiden und liebenswürdig mit allen Menschen umgehen. Hilfsbereit sein. Und das ist etwas, was 100 Jahre nach seinem Tod man Tag für Tag eigentlich leben sollte.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des Österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
Freunde der Berge, ich begrüße euch ganz herzlich hier an der Ruhestätte von Johann Stüdel. Ich danke euch, dass ihr die weiten Wege auf euch genommen habt, um hier mit uns gemeinsam dieses besondere Jubiläum zu feiern.
Der Kommunalfriedhof der Stadt Salzburg. Es ist ein etwas diesiger Jännertag. Trotzdem haben sich rund 60 Gäste in einem festlich geschmückten Grab versammelt. Auch sie festlich gekleidet. Männer in grauen Lodenmänteln tragen reich geschmückte Standarten. Eine Blaskapelle spielt. Ein Chor ist gekommen. Und mehrere RednerInnen. Sie wollen dem Verstorbenen die Ehre erweisen. Am 100. Todestag von Johann Stüdel.
Für mich ist er eigentlich das Beste, was im Alpenverein sein kann. Viele andere Persönlichkeiten sind sicherlich ihm ähnlich, aber für uns im Alpenverein ist er heute einfach der Fixstern.
Johann Stüdel ist Mitbegründer der Alpenvereine in ihrer heutigen Form. Er hat Hütten und Wege geschaffen, als noch kaum Touristen in den Bergen unterwegs waren. An etlichen Hütten hat er sich beteiligt, Baupläne entworfen und ihren Betrieb organisiert. Auf ihn geht die erste Hüttenordnung zurück, genauso wie unser heutiges Bergführerwesen. Er hat den Deutschen Alpenverein mitbegründet und die Organisation vom Österreichischen Alpenverein entscheidend geprägt. Bei all dem soll er stets bescheiden, vermittelnd, schlichtend gewesen sein. Ein moralischer Kompass, selbst als der Alpenverein seine Werte verloren hat. Das alles macht Johann Stüdel heute im Alpenverein fast zu einer Legende. Aber kann ein einzelner Mensch wirklich so eine große Rolle spielen? Wer war Johann Stüdel? Und wie groß ist sein Beitrag an unserer Bergwelt wirklich? Willkommen im Alpenverein Basecamp. Mein Name ist Michel Mehle. Wir tauchen heute ab zum Beginn des Tourismus in den Ostalpen, als sich um Gipfel noch lebendige Fabeln gedreht haben und keine Sessellifte. Für diese Folge habe ich mich gefragt, wie die Alpen zu der Bergwelt geworden sind, die wir heute kennen und welche Rolle ein Einzelner dabei spielen kann.
Die Besucher der Ostalpen, die jetzt nach wenigen Stunden Bahnfahrt mitten in die herrlichsten Gegenden der Alpen gelangen, haben keine Ahnung, wie es vor etwa 50 Jahren in den Alpen bezüglich deren Zugänglichkeit aussah. Wie lange es dauerte, um in das Hochgebirge zu gelangen, auf welche primitive Beförderungsmittel man angewiesen, wie schlecht es mitunter mit den Unterkünften, insbesondere in den entlegenen Teilen, namentlich aber in den höheren Regionen bestellt war.
Johann Stüdel schreibt 1899 einen Beitrag für Dillingers Reisezeitung. Das ist eine der ersten Touristenzeitschriften in Österreich. Und er beschreibt darin, wie man Mitte des 19. Jahrhunderts in die Berge gefahren ist. Mehrere Tage mit Bahn, Postkutsche und Pferdewagen.
Gelangte man nach tagelanger ermüdender Fahrt endlich ins Gebirge, da machte sich eine neue Schwierigkeit geltend. und zwar der Mangel an tüchtigen, verlässlichen, ortskundigen Bergführern. Vielfach war man auf Jäger, Wildschützen, Senner, Steinklauber angewiesen, die auch nicht immer die nötige freie Zeit zur Führung des Touristen wegen ihres Berufes hatten, da ihnen die häuslichen Arbeiten wichtiger erschienen, als einen Touristen alle heiligen Zeiten einmal auf seinen oft langandauernden Touren zu begleiten.
Für manche von uns mag das genau nach dem Abenteuer klingen, das sie immer gesucht haben. Für die allermeisten Menschen war es damals aber einfach zu mühsam. Johann Stüdel wollte das ändern. Er wollte, dass möglichst viele Menschen die Alpen erleben können. Denn die Alpen hatten sein Leben verändert. Johann Stüdel wird 1839 geboren, in Prag vom Habsburgerreich, in eine wohlhabende Kaufmannsfamilie. Sein Vater hat ein Geschäft im Zentrum von Prag für Delikatessen und Weine. Aber als der Vater plötzlich stirbt, muss Johann Stüdel das Geschäft übernehmen. Stüdel hasst den Kaufmannsberuf. Aber er findet einen Ausgleich in den Bergen. Schon als Maturant ist er mit Freunden auf die Kampenwand am Chiemsee und hat sehnsüchtig zu den schneebedeckten Gipfeln von Tirol geschaut. Hier in den Bergen fühlt er sich frei und lebendig. Später unternimmt Johann Stüdel erste Hochgebirgstouren und kommt dabei auch in die kleine Gemeinde Karls am Großglockner. Stüdel ist überwältigt von der Freundlichkeit der Kaiser und hört von ihren Plänen, einen Weg zum Gipfel des Großglockners anzulegen. Den Kaisern fehlt das Geld, dem wohlhabenden Kaufmann Stüdel aber nicht, und er beschließt, sich zu engagieren. Er lässt einen Weg und die nach ihm benannte Stüdelhütte auf der Warnitzscharte bauen. Die Hütte ist ja heute noch idealer Ausgangspunkt für die Besteigungen des Großglockners, entweder auf dem Normalweg oder auf dem von Johann Stüdel erschlossenen Stüdelweg.
Der Stüdelgrat wurde von den einheimischen Bergführern entdeckt und die wollten dann eine Alternative schaffen, eben weil die meisten sind damals von der Südseite von Kärnten auf den Großglockner gegangen und die Kalser wollten natürlich, dass der Tourismus auch in Kals aufblüht.
Sagt Gebhard Bendler, Historiker und Leiter des Bergsportmagazins Berg und Steigen. Stüdel hat die Kalser bei der Erschließung finanziell unterstützt. Er war vor allem Planer und Erschließer, aber hat dabei auch ein paar bedeutende Erstbegehungen gemacht, sagt Gebhard Bendler.
Wie zum Beispiel eben die erste Überschreitung der unteren Ödwinkelscharte, da ist er als erster Mensch auf dem Schneewinkelkopf gestanden oder auf der Hohen Riffel. Ja, da waren einige Gipfel im Großglocknergebiet, also da hat er sicher große Pionierarbeit geleistet, zusammen eben mit den einheimischen Bergführern.
Geleitet wird er dabei von den einheimischen Bergführern Thomas Groder und Josef Schnell. Das Bergführerwesen in Karls ist damals noch nicht organisiert und Johann Stüdel will das ändern. Ähnlich wie es der Geistliche Franz Senn im Ötztal macht. Dadurch bekommen Menschen in Karls ein Einkommen und Touristen klare Ansprechpartner, erzählt Martin Achreiner, Historiker im österreichischen Alpenverein.
Es gibt zum Beispiel eine geregelte Vergabe von wer führt welche Tour. Ja. Dann legt man auch die Führertarife fest, die sind dann aber einheitlich geregelt und ein unwissender Tourist kann nicht übertölpelt werden und umgekehrt kann ein Führer sozusagen auch nicht den anderen unterbieten, nicht immer billiger anbietet. Vor allem ganz am Anfang hat der Stüdel in Karls die Bergführer auch wirklich ausgestattet. Er hat ihnen zum Beispiel zum ersten Mal Rucksäcke gegeben, die haben vorher mit Kraxen geführt. Also der hat für jeden Führer einen Rucksack machen lassen. Also ganz viel auf eigene Kosten.
Für die Kaiser wird Johann Stüdel sowas wie das Christkind fürs ganze Jahr. Er bringt Touristen ins Dorf, schafft den angesehenen Beruf des Bergführers. Er verschenkt die Stüdelhütte an seinen Kaiserfreund Thomas Groder. Er bringt Kleesamen von der Landwirtschaftsmesse in Wien und er überrascht die Pfarrhäuserin mit einem ersten Kohlebügeleisen. Der freundliche Mann aus Prag. Am Ende bekommen die Kaiser sogar noch eine Garnitur Kirchenglocken. Mit Spenden organisiert von Johann Stüdel. In der größten Glocke steht eingegossen Benefactor Maximus, Johannes Stüdel.
Ja, da werde ich dann natürlich verehrt, ja. Der Glocknervater, Vater Stüdel und so weiter. Das hat schon sehr patriarchale Formen. Das kann man prinzipiell verstehen, gutheißen oder nicht, aber für die Zeit ist es auch nicht untypisch. Du hast natürlich in einer Zeit, wo es weder
Sozialversicherung oder sonst was gibt oder wo du also wahnsinnig hohe Unterschiede im Einkommen, im Vermögen und so weiter hast, die ist natürlich patriarchal. Alles, was an sozialer Fürsorge stattfindet, kommt von oben nach unten.
Johann Stüdel ist beseelt von dem Wunsch zu helfen. Aber er will sich dabei nicht unbedingt in den Vordergrund drängen. Als zu seinen Lebzeiten eine Gedenktafel für ihn aufgestellt wird, will er sich am liebsten verstecken, erzählt mir Historiker Martin Achreiner. Und auch sonst ist Stüdel eher ein Teamplayer. Das sieht man zum Beispiel bei der Gründung vom Deutschen Alpenverein. Der Deutsche Alpenverein ist vom Geistlichen Franz Senn, vom Alpinisten Karl Hofmann und eben Johann Stüdel gegründet worden. Es gab zu der Zeit schon den Österreichischen Alpenverein, aber der war stark auf Wien als Zentrum konzentriert. Senn, Hofmann und Stüdel wollten einen Alpenverein mit selbstständigen Sektionen, mit dem sich die Alpen besser erschließen lassen, erzählt Roland Stierle, der Präsident vom Deutschen Alpenverein.
Und es lag in seinem Charakter, dass er eigentlich nicht alleine einen neuen Verein gründen wollte. Den Österreichischen Alpenverein, den gab es bereits. Und er hat bis kurz vor Mai 1869 versucht, noch mit Paul Kromann als Vertreter des ÖAV eine Einigung zu finden, dass man doch gemeinsam diesen Schritt jetzt macht, um ein größeres föderales System aufzubauen, um die Alpen zu erschließen.
Hofmann und Senn drängen schon stark auf die Gründung des DAV. Da versucht Stüdel noch Runde um Runde eine Lösung mit dem Österreichischen Alpenverein zu finden. Zwar gelingt das nicht. Wenig später tun sich die beiden Vereine aber zusammen. DAV-Präsident Roland Stierle.
Und man muss sagen, es war ein Glücksfall für uns, dass es diesen Zusammenschluss gab. Es war ein Glücksfall für die Erschließung der Ostalpen, weil mit der Initiative vor allem von Stüdel Hütten und Wege gebaut wurden. Stüdel war unermüdlich tätig, er war die kreative Kraft beim Hüttenbau. Er hat ja die sogenannte Einraumhütte konstruiert, Stüdelhütte, Clara-Hütte, um nur zwei zu nennen, die wegweisend waren. Er hat sich um Hüttenplätze für andere Sektionen gekümmert. Wir haben es heute schon gehört, er hat vermittelt, dass Bauplätze für andere Sektionen oft 1000 Kilometer entfernt, zum Beispiel die Sektion Dresden im Stubaital, einen Hüttenplatz bekommen haben. Er hat sich um Hütten im Ortlergebiet gekümmert. Er war unermüdlich tätig zur Erschließung der Alpen.
1870 ruft Stüdel, der sich inzwischen wieder zu Hause um den Kaufmannsladen kümmern muss, die Sektion Prag ins Leben. Der erste organisierte Bergsteigerverein in Böhmen. Es sind gute Jahre für die Erschließung der Alpen. Mehr und mehr Hütten werden gebaut. Die Eisenbahn bringt die Menschen immer näher an die Berge heran. Das goldene Zeitalter des alpinen Tourismus bricht an. Und Johann Stüdel ist mittendrin. Auch das trägt zu seiner Legende bei. Aber auch hier ist es wichtig, das ganze Bild zu sehen, sagt Historiker Martin Achreiner.
Jede Sektion hat einen Ehrgeiz gehabt, Hütte zu bauen und so weiter. Aber wenn die Hütte schon mal da ist, die Hütte zu erhalten, ist der gleiche Aufwand. Ja. Nur es ist nicht so nach außen sichtbar, was du für einen Aufwand hast, ehrenamtlich, um das zu machen. Ja. Ich verstehe auch, dass man früher Hütten nach Personen benannt hat, aber es wäre heute einfach nicht mehr zeitgemäß. Es gibt viel zu viele Ehrenamtliche, deren Tätigkeit einfach nicht irgendwo ans Licht kommt oder belohnt wird oder ausgezeichnet wird und die das aber trotzdem machen.
Wege und Hütten sind immer für uns da, wenn wir Abenteuer suchen oder Schutz brauchen. Dass Menschen ihren Urlaub aufbrauchen, um Hütten und Wege zu erhalten, dass sie weniger verdienen, weil sie die Zeit lieber ehrenamtlich nutzen oder Freunde und Familie zurückstellen, das wissen die wenigsten. Das mindert die Taten von Johann Stüdel und den Erschließern von damals in keiner Weise. Aber es hilft doch zu begreifen, welchen Schatz wir mit unseren Wegen und Hütten in den Bergen besitzen. Und wie groß das Werk der Menschen ist, die ihre Zeit geben, damit wir die Berge genießen können. Der Grundstein für diese Bergwelt wird im 19. Jahrhundert gelegt. In der Zeit von Johann Stüdel, Eduard Süß, Anton von Rudner, Paul Gromann, Edmund von Mojsisowitsch und Guido von Sommaruger, um einmal alle Gründer des Österreichischen Alpenvereins genannt zu haben. Unter ihnen sticht Johann Stüdel hervor. Weil er am längsten gelebt hat, konnte er die Erschließung der Alpen am längsten begleiten, sagt mir Martin Achreiner. Aber auch, weil er sehr engagierte Nachfahren hat, die sein Erbe bewahren.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
Ich habe es gerade drinnen erzählt, dass meine Mutter eigentlich Johann Stüdel noch gekannt hat.
Friedel Klein ist die Urenkelin von Johann Stüdel. Sie ist mit ihren 86 Jahren noch eine quirlige, energiegeladene Dame. Alpenvereinsredakteur Simon Schöpf trifft sie im Gasthof Hölle, neben dem Kommunalfriedhof, bevor sie an diesem 100. Todestag von Johann Stüdel in die Salzburger Innenstadt gehen. Der Himmel ist mittlerweile wolkenlos und Friedel Klein will die gute Stunde zu Fuß marschieren. Man müsse sich ja bewegen, sagt sie. Die Mutter von Friedel Klein war 8 Jahre alt, als Urgroßvater Stüdel stirbt. Das war im Jänner 1925. Die Familie war zu diesem Zeitpunkt verarmt. Ihr Haus in Salzburg haben sie verkaufen müssen. Alle Erinnerungen an Großvater Johann Stüdel, tausende Arbeitspapiere für den Alpenverein, Entwürfe zur ersten Hüttenordnung und wunderschöne Landschaftsmalereien werden in Kisten gepackt und bei einem Onkel verstaut.
Der hat damals in Wien schon eine Wohnung gemietet gehabt und dort hat man das zunächst einmal deponiert. Und die ist aber im Zweiten Weltkrieg abgebrannt. Daher sind die meisten Unterlagen verloren gegangen. Aber es waren immerhin noch etliche Kartons, die meine Mutter dann, nachdem sie in Barsch auch ein Haus gekauft haben, dort am Dachboden deponiert hat. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ziemlich erwachsen geworden, bevor ich gewusst habe, dass Johann Stüdel überhaupt gegeben hat.
Nach dem Zweiten Weltkrieg geraten Stüdels Habseligkeiten in Vergessenheit. Nicht aber die Erinnerung an ihn. In Prag, in Johann Stüdels Geburtsstadt, hat sich eine Ortsgruppe gebildet, die 1975 seinem 50. Todestag gedenken will. Die Mitglieder machen Friedels Mutter ausfindig und fragen, ob sie denn nicht bei einer Gedenkfeier dabei sein möchte.
Und meine Mutter hat dann gesagt, das hat sie so fasziniert, wie begeistert die über Stüdel gesprochen hat und was für ein toller Mensch der war. Und sie hat sich gedacht, komisch, ich habe gar nicht gewusst, dass ich so einen berühmten und so einen rührigen Großvater da gehabt hat. Und hat dann angefangen, einmal so ein bisschen was vom Dachboden herunterzuräumen. Je mehr wir aus dem Haus waren, desto mehr Zeit hat sie gehabt dafür. Und ist mit der Zeit richtig stüdelnarrisch geworden, wie man so schön sagt.
Friedel Klein beginnt ihrer Mutter dabei zu helfen, den Nachlass zu ordnen. Und es dauert nicht lange, bis auch sie stüdelnarrisch wird. Heute betreut sie eine eigene Website über Johann Stüdel und hat ein Buch über ihren Urgroßvater herausgebracht. Darin erzählt sie auch von den Schattenseiten im Leben von Johann Stüdel.
Er war in Prag einer der maßgeblichen Deutschen. Je näher das dem Ersten Weltkrieg zugegangen ist, desto schwieriger sind ja die Verhältnisse zwischen Tschechen und Deutschen geworden. Aber er war immer der Ausgleichende, der Helfende, der Unterstützende. Und dass er dann Prag letzten Endes verlassen musste, weil Tschechen nicht mehr in deutschen Geschäften einkaufen durften und weil Bauern deutsche Geschäfte nicht mehr beliefern durften, sodass für ihn eigentlich fast nicht mehr möglich war, das Geschäft zu führen.
Mit 80 Jahren muss Johann Stüdel seine Heimatstadt Prag verlassen, die ihm ein Leben lang zu Hause war. Er kommt nach Salzburg, wo sein Sohn Max ein Gasthaus führt. Doch auch hier greift der völkische Nationalismus um sich. Juden werden mehr und mehr vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. Und auch im Alpenverein drängen die Österreicher auf einen sogenannten Arierparagraphen. Einen Paragraphen, der die Aufnahme von Juden verhindern soll. Stüdel, der in Prag jahrelang einen jüdischen Stellvertreter hatte, ist fassungslos.
Er trat den antisemitischen Strömungen im Verein bis zuletzt entschieden entgegen.
Nicole Slupetzky ist Vizepräsidentin im österreichischen Alpenverein und hat als Historikerin zur Rolle des Alpenvereins im Nationalsozialismus geforscht. Sie erzählt, dass Johann Stüdel 1921 versucht, die liberalen Werte des Vereins zu wahren, indem er die Gründung der Sektion Donauland unterstützt. Donauland ist damals die letzte Wiener Sektion, die noch Juden aufnimmt. Mehr zur Geschichte der Sektion Donauland erfahrt ihr übrigens in unserem zweiteiligen Podcast. Den Link findet ihr in den Shownotes. Der Antisemitismus im Gesamtverein ist zu diesem Zeitpunkt schon sehr stark. Die österreichischen Sektionen drohen mit dem Austritt, sollte Donauland und ihre jüdischen Mitglieder im Alpenverein bleiben. Und die Vereinsführung knickt ein und lässt die Mitglieder in einer Hauptversammlung über Donauland abstimmen. Und die entscheiden sich, fast geschlossen, für den Ausschluss.
Johann Stüdel hat damals gesagt, das himmelschreiende Unrecht, das der Hauptausschuss in seiner törichten Angst vor dem Terror destruktiver Elemente und die irre geleiteten, verhetzten, nicht genügend informierten Sektionen an Donauland zu begehen, sich anschicken, wird dem Alpenverein nicht den Frieden, sondern den Fluch der bösen Tat bringen.
Johann Stüdel ist einer der ganz wenigen im Alpenverein, der sich damals offen für Vielfalt und gegen völkischen Nationalismus ausspricht. Dadurch hält er die Werte aufrecht, für die der Alpenverein heute steht. Auch das trägt zu seiner Würdigung im Alpenverein bei. Genau wie sein warmherziges Wesen, erzählt Vizepräsidentin Nicole Slupetzky.
Und ich habe ein paar Dinge aufgeschrieben, die seine Lebensphilosophie waren und die auch Mut geben. Nämlich nicht verzweifeln, sondern anpacken. Bescheiden und liebenswürdig mit allen Menschen umgehen. Hilfsbereit sein. Und das ist etwas, was 100 Jahre nach seinem Tod etwas ist, was man Tag für Tag eigentlich leben sollte.
1921 stirbt Stüdels Sohn Max an einer Lungenentzündung. Das Familienvermögen wird in der Hyperinflation zwischen den Weltkriegen aufgefressen. Aber Johann Stüdel, mittlerweile 81, bleibt seiner Philosophie treu. Noch in seinen letzten Jahren unterstützt er die Bereisung der Alpen, wo er kann. Selbst wenn viele maßgebliche Akteure Antisemiten sind. So schreibt etwa der damalige Obmann der Sektion Salzburg, Heinrich Hackel, ein Gegner der Sektion Donauland, über Stüdel:
Bis in seine letzten Jahre beseelte ihn ein unermüdlicher Tätigkeitsdrang. Wie oft kam er zu mir? Ein armer Arbeitsloser steht vor dir und bittet um Beschäftigung. Er ließ sich zu allem anstellen. Wenn es nichts anderes gab, so malte er Wegtafeln. Er war, besonders in seinen jüngeren Jahren, ein Maleramateur von ungewöhnlichen Qualitäten.
Als ein amerikanisches Sektionsmitglied eine Schutzhütte auf dem Torrenner Joch bei Berchtesgaden ermöglicht, will Johann Stüdel ihm eine Weihnachtsfreude machen und ein Aquarellbild der neuen Hütte schicken. So geht er noch im Spätherbst mehrere Tage auf das Joch und wohnt mit den Arbeitern vor der halbfertigen Hütte in einer Baubaracke, erzählt Urenkelin Friedel Klein.
Er hat mit den Arbeitern in der Baracke übernachtet und noch schlimmer war dann die Geschichte mit den sanitären Anlagen, weil die haben ihm gesagt, naja, da hinten ist eine Latrine, hinter dem Latschen. Und dann kommt er wieder und sagt, ich bin doch kein Vogel, da war er also nur ein Balken. mit 84 ist er halt kein Vogel mehr. Ne? Aber er war eben... Er wollte immer Gutes tun.
Heute gedenken wir Johann Stüdel. Für seine Leistungen, aber auch für sein Wesen, das viele Menschen inspiriert. Kann ein Mensch die Welt verändern? Johann Stüdel würde wahrscheinlich als Erster auf all die verweisen, mit denen er gemeinsam die Erschließung der Alpen vorangebracht hat. Und auf die, die die Bereisung der Bergwelt noch heute erhalten. Auf die tausenden Freiwilligen, die ihre Zeit und ihre Kraft für das Bergerleben aller Menschen geben. Die Wege reparieren, Hütten instand halten oder über nachhaltige Wege zum Berg nachdenken. Sie leben das Andenken an Stüdel jeden Tag und schaffen ein Denkmal, das unendlich viel größer ist, als es jeder Blumenschmuck und jeder Grabstein sein können. Das nicht einer Person gilt, sondern einer Idee, einer lebendigen und erlebbaren Bergnatur.
Der Podcast des Österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der Generali.
Du hast das Basecamp bis zum Schluss gehört. Danke, dass dir die Geschichte so gefallen hat. Wenn du schon mal da bist, dann habe ich eine Bitte an dich. Gerade läuft die Nominierung zum Ö3 Podcast Award. Bis zum 28. Februar um 12 Uhr mittags. Wir möchten den gewinnen. Wenn du das auch willst, dann kannst du uns nominieren. Der Link ist in den Shownotes. In jedem Fall möchte ich mich bei dir bedanken, dass du das Basecamp hörst. Dein Michel vom ÖRV.